Letzte Woche sind wir mit unserer Sommerpredigtreihe gestartet, mit weitem Horizont, ein Bild, das uns Menschen fasziniert, weil es für Freiheit steht, weil es für Weite steht, für ein Leben jenseits von engen Regeln und Grenzen. Und auch in der Bibel, da finden wir dieses Bild. Gott will uns aus der Enge befreien und uns in die Weite führen, aber diese Freiheit und diese Weite braucht Mut. Mut aufzubrechen, Mut, diese Weite zu akzeptieren, auch mal unbekannte Wege zu gehen und Mut, die Hände zu öffnen und alte Denkmuster und Verhaltensweisen loszulassen. Und David hatte das erlebt in der dunkelsten Zeit seines Lebens, als er alles verloren hatte, als er gejagt wurde, als er sich verstecken musste. Da schenkte Gott ihm plötzlich einen weiten Horizont. Und David schreibt das in einem Psalm: Er, Gott, führt mich aus der Not in den weiten Raum der Freiheit. Mitten in der Not schenkte Gott ihm einen weiten Blick, einen weiten Raum, Freiheit und neue Möglichkeiten. Und letzten Sonntag durften wir dann entdecken, dass Gott auch den Zöllner Zachäus einen weiten Horizont schenkte. Er öffnete die Hände von Zachäus. Er befreite Zachäus von seiner Gier nach mehr, von dem Festhalten und Klammern, das seine Hand zu einer Faust machte. Zachäus lernte, dass er Gott vertrauen kann, dass dieser Gott genug für ihn bereithält, so dass er seine Hände öffnet und zum Segen für andere Menschen werden konnte. Und heute werden wir uns eine weitere, sehr herausfordernde Geschichte anschauen, eine sehr bekannte Geschichte, die uns vielleicht auch ein bisschen verärgern wird oder uns etwas stören wird. Es ist eine Geschichte von zwei Männern. Der eine lebte mit einer Tür, die er weit geöffnet hatte, und der andere, der lebte mit einer Tür, die ganz fest verriegelt war. Und in dieser Geschichte wird uns eine Frage gestellt: Wer von diesen beiden Männern bist du? Lebst du mit offenen Türen und einem weiten Horizont, oder sind deine Türen verschlossen, gefangen in Enge, in Gesetzen und in Regeln? Und bevor wir da einsteigen, würde ich gerne noch mit uns beten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir möchten dir Danke sagen für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir dich anbeten und loben dürfen. Wir danken dir, dass du hier bist und dass du zu uns reden möchtest. Und so bete ich jetzt auch, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns Konzentration gibst und dass wir richtig verstehen können. Amen. Wir finden dieses sehr bekannte Gleichnis im Lukas-Evangelium. Lukas erzählt uns, dass Jesus durch das Land zog, als dann Folgendes passierte. Eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer murrten und sagten: Dieser lässt das Gesindel zu sich, er isst sogar mit ihnen. Nun, Lukas zeichnet uns ja eine Szene, die wir nicht verpassen sollten und die es sehr in sich hat. Er stellt uns drei Gruppen vor. Die eine Gruppe ist Jesus mit seinen Jüngern. Dann sind dort die Sünder und die Zolleinnehmer, die sich um Jesus versammeln. Und die letzte Gruppe, das ist die fromme Elite, die Pharisäer und die Gesetzeslehrer. Und diese Mischung war ein Pulverfass. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hielten normalerweise weit, weit Abstand von Sündern und Zöllnern. Aber hier stehen sie sich jetzt gegenüber und mittendrin ist Jesus. Und Lukas beschreibt diese drei Gruppen sehr treffend. Jesus, er lehrt. Die Sünder und Zöllner, sie versammeln sich um Jesus. Die Pharisäer, Frommen und Schriftgelehrten, sie murren. Sie haben eine so große Abneigung gegenüber Jesus, dass sie noch nicht einmal seinen Namen aussprechen können. Sie sagen: dieser Mann dort, der verwässert doch alles, der nimmt doch jeden auf, der hat offene Türen für Zöllner und Sünder, für den gibt es wohl keine Regeln und Gebote. St. Lukas zeichnet uns mit Absicht hier eine Szene, die sehr angespannt ist, und man würde sich fragen, wie wird Jesus sich wohl in dieser Situation gerade verhalten? Wie wird er reagieren? Wird er versuchen, die Wogen zu glätten? Wird er versuchen, irgendwie die Spannung rauszunehmen? Wird er versuchen, vielleicht Brücken zu bauen zwischen diesen beiden Gruppen, wie wir es dann versuchen würden? Oder vielleicht würde er sich sogar von den Sündern distanzieren, weil es die Frommen so erwarten? Nein, Jesus macht etwas ganz anderes. Er erzählt drei Gleichnisse. Und die ersten beiden Gleichnisse, sie ähneln sich sehr. Sie sind sehr gleich aufgebaut. Jesus sagt: Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, trägt er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause. Und alle nicken die Köpfe und sagen, ja, so ist es. Das haben wir schon alle erlebt, das können wir uns so vorstellen. Und dann erzählt Jesus die zweite Geschichte, die fast sich genauso anhört. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie diese Münze dann gefunden hat, dann feiert sie ein Fest und sie freut sich und wiederum alle nicken mit den Köpfen und sagen, ja, so ist es, das verstehen wir, was du uns da erzählst, Jesus. Jeder konnte die Bedeutung dieser Geschichten erkennen. Und jeder verstand auch, dass Jesus die Pharisäer mit diesen Gleichnissen provozierte. Denn die Sünder sagten, das bin ich. Ich bin wie dieses verlorene Schaf. Ich bin wie diese verlorene Münze. Und Jesus sagt, ich bin der Hirte, der die Schafe sucht. Ich bin die Frau, die den Boden fegt, um die Münze zu finden. Mit anderen Worten sagt Jesus, ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich eine offene Tür für Sünder und Zöllner habe. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn verlorene Menschen zu mir kommen, dann feiert der Himmel, denn Gott ist am Werk. Und das provozierte die Pharisäer und die Frommen im Land, die keine offenen Türen für Sünder und Zöllner hatten. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er hinterfragt die Frommen und erzählt eine dritte Geschichte. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte 2 Söhne. Und schon dieser Satz lässt aufhorchen, denn es wird klar, die Geschichte, die Jesus jetzt erzählt, die ist anders. Es gibt nicht nur 2 Charaktere wie das verlorene Schaf und den Hirten oder die Münze und die Frau, sondern jetzt sind es 3. Da sind 2 Söhne und ein Vater. Und wir alle kennen die Geschichte so, der jüngere Sohn, der ist der Rebell, er fordert das Erbe von seinem Vater, er zieht in ein fremdes Land und dann verprasst er alles und als er dann kein Geld mehr hat, bricht eine große Hungersnot aus und er ist verzweifelt, er weiß nicht, wo er leben soll, was er essen soll, so verzweifelt, dass er sich von Schweinefutter ernährt. Und schließlich entscheidet er sich, zum Haus seines Vaters zurückzukehren. Und als er dann heimkommt, findet er eine offene Tür. Sein Vater rennt ihm entgegen. Er umarmt ihn und möchte ein großes Fest feiern. So erzählen wir diese Geschichte. Als Gleichnis für die Verlorenen, die umkehren und heimkommen. Aber für die Zuhörer von Jesus beginnt das wirkliche Drama erst im zweiten Teil der Geschichte. Denn dort stellt Jesus uns die dritte Person vor, den älteren Sohn. Und mit diesem älteren Sohn möchten wir uns gerne beschäftigen, denn er verärgerte die Pharisäer zutiefst. Jesus erzählt, der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen und als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Nun, eine Möglichkeit, etwas über sich selbst herauszufinden, besteht darin, sich zu fragen, mit welchen Figuren aus diesem Gleichnis identifiziere ich mich am meisten? Da gibt es Menschen, die eher eine Verbindung zum jüngeren Sohn spüren können. Er bricht aus, er läuft weg, er sucht seine Freiheit, er lebt seine Freiheiten aus. Andere identifizieren sich vielleicht eher mit dem älteren Sohn. Er ist jemand, der versucht, seinen Eltern zu gefallen. Er ist ein vorbildlicher Sohn. Er wollte, dass seine Lehrer und andere Menschen gut von ihm denken. Er versucht immer, das Richtige zu tun und das Richtige zu sagen, damit jeder einen guten Eindruck von ihm hat. Er war nicht weggelaufen. Er blieb zu Hause, er arbeitete hart, er besuchte die richtige Schule, er hatte den richtigen Beruf ergriffen, er ging nie in das ferne Land. Er beklagte die Unreife und die Oberflächlichkeit derer, die in ein fernes Land gingen. Er betete in seiner Jugendgruppe, seiner Kirche für die Leute, die in ein fernes Land gingen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass er manchmal ganz tief in seinem Herzen diese Leute beneidete, die in ein fremdes Land gingen und ein ausschweifendes Leben führten. Aber das gab er nicht zu. Er hielt seine Wünsche und sein Verlangen verborgen und so fühlte er sich ein bisschen besser. Aber ironischerweise machte ihn seine Selbstgefälligkeit geistig mehr krank als den Bruder, dem er sich überlegen fühlte. Sehr der Punkt ist, wenn man aufhört, der jüngere Bruder zu sein, wenn man sich dazu entscheidet, Glauben und Gehorsam ernst zu nehmen, wenn man sein Leben Gott übergibt, dann wird eines von 2 Dingen passieren. Entweder du wirst anfangen, immer mehr zu werden wie der Vater mit offenen Türen, oder aber Du wirst anfangen, immer mehr zu werden wie der ältere Bruder, der seine Türen verschließt. Und ich möchte das in dieser Predigt sehr gerne, sehr deutlich herausarbeiten, weil ich glaube, dass auch wir, du und ich, in dieser Gefahr stehen und auch als Gemeinde in dieser Gefahr stehen, ältere Brüder zu werden. Seht, es gibt Gemeinden, die sich in vielerlei Hinsicht zu einem älteren Bruder entwickelt haben, die aufgrund fehlgeleiteter Vorstellungen von geistlicher Reife Christen hervorbringen, die kalt, selbstgefällig, arrogant, besserwisserisch und selbstgerecht sind. Die von oben herab auf andere herabschauen, die nicht so leben, wie sie es tun. Und das beobachte ich manchmal bei uns und das beobachte ich auch manchmal bei mir. Und daher wollen wir entdecken, was der Unterschied ist zwischen dieser ältesten Bruderschaft, wie ich es mal nenne, und der Nachfolge von Jesus. Und ich denke, das ist wichtig, denn wenn Christen und Gemeinden wie ältere Brüder werden, dann sind sie nicht einladend, sondern sie sind abstoßend. Also hier ist die Geschichte, hier ist der Höhepunkt, auf den Jesus in diesem Gleichnis hingearbeitet hat. Er steht dort. Auf der einen Seite die Sünder und die Zöllner, diese geistlichen Verlierer aus Sicht der Frommen. Und auf der anderen Seite stehen die Frommen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer stolz und arrogant. Und sie halten sich selbst für gerecht. Und Jesus erzählt ihnen, dass dieser ältere Bruder jetzt draußen auf dem Feld gearbeitet hat. Und jetzt nähert er sich dem Haus und er hört Musik und Tanz. Nun, wir müssen wissen, dass so ein Fest ein großes Ereignis gewesen ist, an dem das ganze Dorf beteiligt war. Diese Familie war reich, sie war steinreich, sie war in der Lage, ein Kalb für ein Fest zu schlachten. So ein Mastkalb bringt ca. 180 Kilo Fleisch auf die Waage. Davon konnten viele essen. Jeder im Dorf wusste also, was dort los war. Jeder wusste, dass dieser verlorene Sohn wieder zurückgekommen ist und alle waren da. Und wenn im Herzen des älteren Sohnes alles in Ordnung gewesen wäre, wäre er auch nach Hause gerannt, um seinen Bruder zu begrüßen und mitzufeiern. Aber er tut das nicht. Er ist misstrauisch. Er rief einen Knecht und erkundigt sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Er schüttelt den Kopf. Er verschränkt seine Arme. Er weigert sich, nach Hause zu gehen. Er schließt seine Türen zu. Und hier finden wir das erste Kennzeichen eines verbitterten und verschlossenen Herzens. Eine chronische Neigung zum Groll. Seht, der ältere Bruder ärgert sich über seinen jüngeren Bruder, weil er fortgegangen war. Dann ärgerte er sich über seinen jüngeren Bruder, weil er wiedergekommen ist. Dann ärgert er sich über seinen Vater, weil er den jüngeren Sohn willkommen geheißen hat. Dann ärgert er sich über das Fest, das gefeiert wird. Und dann ärgert er sich über das Kalb, das geschlachtet wurde. Und er weigert sich, ins Haus zu gehen und mitzufeiern. Er weigert sich, Freude zu empfinden. Ich werde nicht tanzen. Ich werde nicht singen. Und ich finde es sehr interessant, das Hauptthema, eins der Hauptthemen in Lukas 15 ist Freude. In der ersten Geschichte sagt Jesus, dass der Hirte das Schaf findet und dann nimmt er es voller Freude auf seine Schultern. Dann geht er nach Hause, ruft seine Freunde und sagt, freut euch mit mir. Genauso wird im Himmel mehr Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Oder das Gleichnis der verlorenen Münze. Die Frau findet die Münze und sie ruft ihre Nachbarn und Freunde zusammen und sagt, freut euch mit mir. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Und dann der verlorene Sohn, er kommt nach Hause und der Vater freut sich. Der verlorene Sohn freut sich, das ganze Dorf freut sich. Das ist eine Geschichte, in der sich jeder freut, bis auf einer. Der Mann, von dem der Vater wohl die größte Freude erwartet hätte, freut sich am wenigsten. Er empfindet keine Freude. Er will das Haus nicht betreten, er will nicht mitfeiern und dieses Verhalten ist eine öffentliche Beleidigung für den Vater. Nun, in der damaligen Kultur hatte der älteste Sohn bei solchen Festen eine wichtige Verantwortung. Er trug die formelle Verantwortung, er mischte sich unter die Gäste, er stellte sicher, dass alle genug zu essen und zu trinken hatten. Er organisierte, er begrüßte, er bewirtete die Gäste. Der Vater saß mit den Gästen zusammen und der älteste Sohn war für den Ablauf verantwortlich. Es war ein Weg, den Gästen zu zeigen, ihr seid mir so wichtig, dass mein ältester Sohn sich um euch kümmert. Aber in dieser Geschichte macht es der älteste Sohn nicht. Als der jüngere Sohn seinen Vater verletzte, da machte er das im Geheimen, unter vier Augen. Der jüngere Sohn ging zu seinem Vater und sagte, ich will mein Geld, ich will mein Erbe, ich will weg. Und da war niemand, der dabei zuhörte. Der ältere Sohn aber stellt seinen Vater öffentlich bloß vor dem ganzen Dorf. Und das Dorf sieht es. Der ältere Sohn beleidigt seinen Vater offener und grausamer und trotziger, als es der jüngere getan hat. Der ältere Sohn verschließt seine Türen mit vielen, vielen Schlössern. Und der Vater, da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Nun, Lukas zeichnet uns hier ein Bild von einem Vater, der seinen Sohn anfleht. Er bittet, seinen Sohn mit reinzukommen, mitzufeiern, sich zu freuen. Aber der Sohn, der will nicht. Er badet lieber in seinem Groll und das nährt etwas sehr, sehr Dunkles in ihm. Dieser ältere Bruder quält sich selbst. Er sitzt dort draußen vor dem Haus, er hört die Musik, er hört das Tanzen und die Freude, aber er geht nicht hinein. Er sagt, lasst sie alle singen, lasst sie alle tanzen. Keiner von ihnen weiß, wie unfair das ist und wie ich mich dabei fühle. Ich bin hier das Opfer. Und diese Gedanken nähren sein Gefühl selbstgerechter Überlegenheit. Vor kurzem habe ich eine kleine Geschichte darüber gelesen, die erklärt, wie Groll funktioniert. Es ist wie eine Methode, mit der man im hohen Norden die Wölfe tötet. Ein Jäger nimmt ein großes Stück Fleisch und spießt es auf ein Messer und steckt dieses Messer dann in den Boden. Und dann geht er weg. Irgendwann wird der Wolf angelockt vom Geruch des Fleisches und des Blutes und der Wolf fängt an zu fressen. Er wird immer gieriger und irgendwann nähert er sich der Schneide des Messers immer näher und schneidet seine Zunge daran. Doch wegen der Kälte und weil der Wolf so gierig nach Nahrung und nach dem Geschmack vom Blut ist, merkt er nicht, dass er beginnt, sein eigenes Blut zu lecken. Und er macht so lange weiter, bis er sich so stark schneidet, dass er irgendwann verblutet. So fängt man Wölfe. Sein eigener Appetit auf sein Blut hat ihn zerstört. So funktioniert auch Groll. Man steht am Messer und nährt sich von seinem selbstgerechten Überlegenheitsgefühl und man merkt es nicht, dass die eigene Seele verblutet. Seht, das Haus des Vaters hatte offene Türen, auch für den älteren Sohn. Auch für dich und auch für mich. Aber was uns abhält, hineinzugehen, ist dieser Groll. Jemand hat mich betrogen, jemand hat mich nicht richtig behandelt, jemand hat mir Unrecht getan. Vielleicht gibt es irgendwo da draußen einen Menschen, den man nicht mag, der mir nicht gefällt. Es gefällt mir nicht, was er sagt oder tut oder wie er lebt. Und man genießt den Groll geradezu. Man steht am Messer. Und nach schwinden dann Freude und Barmherzigkeit und Geduld und Gnade. Und man verschließt seine Türen immer mehr. Die Geschichte von dem älteren Sohn stellt mir und dir die Frage, wirst du loslassen? Wirst du vergeben? Wirst du in das offene Haus des Vaters gehen und dort Gnade erleben? Chronischer Groll ist ein Markenzeichen eines älteren Bruders und einem Herzen, das die Türen fest verschlossen hat. Aber dann gibt es noch ein weiteres Merkmal, das typisch ist für einen älteren Bruder. Es ist diese chronische Blindheit. Vers 29, der Vater geht hinaus zu seinem älteren Sohn, er bittet ihn ins Haus zu kommen und mitzufeiern. Er antwortet aber und sprach zu seinem Vater, siehe. Nun, ich möchte hier mal ganz kurz stehen bleiben, weil wir das sehr gerne häufig übersehen. Aber der ältere Sohn spricht seinen Vater nicht mehr mit Vater an. In unserer Kultur ist das schon fast normal, dass die Kinder ihre Eltern mit Vornamen ansprechen, aber eigentlich ist Vater und Mutter ein Ehrentitel. Und damals war es undenkbar, diesen Titel wegzulassen. Es ist ein Zeichen von Respekt und Achtung. Und wir können in dieser Geschichte deutlich erkennen, wie respektlos der ältere Sohn mit seinem Vater umgeht. In Vers 12 geht der jüngere Sohn zu seinem Vater, um sein Erbe einzufordern und er sagt, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Obwohl der jüngere Sohn auch seinen Vater demütigt, erweist er ihm dennoch Respekt. Der ältere Sohn macht es nicht. Er sagt, siehe, so viele Jahre diene ich dir und jetzt kommt diese große Ironie und habe dein Gebot nie übertreten. Eigentlich steht hier, ich habe nie ein einziges Gebot von dir übertreten. Er sagt das, obwohl er gerade seinen Vater öffentlich demütigt. Er sagt das, obwohl er gerade vor seinem Vater steht und ihm trotzig in die Augen schaut. Er widersetzt sich, seinen Bruder zu lieben. Ich habe nie einen einzigen Befehl missachtet. Die Wahrheit ist eine andere, ja. Dieser ältere Sohn befolgte Regeln, alle Regeln, wie wir es auch so gerne tun. Er konnte sich anpassen. Er konnte die Gebote einhalten, wie wir es auch so gerne tun. Aber innerlich, da ist er zerfressen von Stolz und Überheblichkeit, von Eifersucht und von Bitterkeit, von Selbstgerechtigkeit und von Neid, von Sarkasmus und Spott, von Täuschung und Verurteilung, von Voreingenommenheit und vor allem von Lieblosigkeit. Er hat fester seine Türen verschlossen, er ist weiter von seinem Vater entfernt als sein jüngerer Bruder, der weggelaufen ist. Aber seine Selbsteinschätzung und seine Selbstdiagnose lautet: Ich bin hier der Gerechte. Ich bin hier der Gute, ich bin der Gehorsame, ich habe nie einen einzigen Befehl missachtet. Seht, es ist nicht nur seine Verlorenheit, die seine Türen verriegelt, sondern es ist auch seine Blindheit. Er ist genauso verloren, wenn nicht noch sehr viel verlorener als sein jüngerer Bruder. Aber das Verrückte ist, er weiß es nicht. Nur noch einmal, lasst uns daran denken, wem Jesus dieses Gleichnis erzählt. Vielleicht sehen wir die Zornesfalten auf den Gesichtern der Pharisäer und der Frommen, die Jesus zuhören, denn auch sie haben sich abgerackert. Auch sie haben sich angestrengt, jedes Gebot einzuhalten. Aber auch sie haben ihre Türen verschlossen für Menschen, die nicht ihren Standards und nicht ihren Vorstellungen entsprachen, so wie es heute auch viele tun. Zurück zur Geschichte. Ein weiteres Merkmal dieses älteren Bruders ist ein Geist der Verurteilung, ein richtender Geist. In Vers 30 können wir das sehen, welche Worte der ältere Bruder wählt, als er über seinen jüngeren Bruder spricht. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn. Er sagt nicht, mein Bruder ist zurückgekommen, sondern dieser Mensch da, dein Sohn. Nun, so redet jemand, der sich nicht mehr zur Familie zugehörig fühlt. Der ältere Bruder spricht so, als wäre er nicht mehr Teil der Familie. Mit seiner Sprache verleugnet er seine Bruderschaft und er verleugnet auch seine Sohnschaft. Aber seine Selbsteinschätzung ist, ich habe noch nie ein einziges Gebot missachtet. Nun, richtend zu sein bedeutet nicht, dass man jemanden auf seine Fehler hinweist. Solche Menschen brauchen wir alle in unserem Leben. Wir brauchen Menschen, die uns lieben und denen ich das Recht gebe, in mein Leben hineinsprechen zu dürfen und die uns Dinge zeigen, die nicht okay sind. Andere zu verurteilen und andere zu richten bedeutet, aus der Distanz zu sprechen, sich über andere zu stellen, ohne Mitgefühl, ohne Hilfsbereitschaft und auf andere herabzuschauen. Und dieser verurteilende Geist wird bei dem älteren Bruder sichtbar, indem er Gerüchte verbreitet. Er sagt, und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Nun, die große Frage ist, woher will dieser ältere Sohn eigentlich wissen, was der jüngere Sohn gemacht hat? Er hat noch kein einziges Wort mit ihm gesprochen. Und auch Jesus hat nichts davon gesagt. Jesus erzählt von dem jüngeren Bruder, dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Da ist keine Rede von Prostituierten oder Huren. Der ältere Bruder erfindet es. Und die große Frage ist, warum? Vielleicht will er seinen jüngeren Bruder einfach verleugnen. Vielleicht hat er auch nur das ausgesprochen, was er tun würde, wenn er in ein fremdes Land ginge. Seht, es ist eine sehr, sehr merkwürdige Sache. Manchmal ist die Wahrheit über uns, dass tief in unserem Herzen der Unterschied zwischen dem Rebellen und dem, der alle Gebote und alle Regeln einhält, bei weitem nicht so groß ist, wie man denkt. Denn ihre Herzen, die sind sich sehr ähnlich. Der verlorene Sohn, er ernährte sich von Schweinefraß. Der ältere Bruder ernährt sich von seiner Überheblichkeit und seiner Selbstgefälligkeit und verbreitet Lügen. Der Autor der Sprüche schreibt, Verleumdungen verschlingt man wie Leckerbissen und behält sie für immer tief im Gedächtnis. Nun haben wir schon mal gehört, dass in einer Gemeinde geklatscht und getratscht wird. Und die große Frage ist, warum macht man das? Weil es das Herz auf eine dunkle Weise nähren kann. Und ich kann das tun und trotzdem sagen, ich habe noch nie ein einziges Gebot missachtet. Und genau das ist die Haltung des älteren Bruders, ein Leben voller chronischem Groll, ständigen Klagen und allerlei Verurteilungen, ein Leben mit geschlossenen Türen. Und was es so heimtückisch macht, ist diese Blindheit. Ich habe alle Gebote des Vaters eingehalten. Der verstorbene Theologe und Autor Tim Keller sagte mal einen sehr interessanten Satz. Er sagte, es ist ganz natürlich, dass jüngere Brüder denken, die älteren Brüder und das Christentum seien dasselbe. Ich möchte nochmal wiederholen. Es ist ganz natürlich, dass jüngere Brüder denken, die älteren Brüder und das Christentum seien dasselbe. Seht, ein großes Hindernis für Menschen in unserer Gesellschaft ist, dass so viele Menschen außerhalb der Kirche und außerhalb der Gemeinde denken, dass die Kirchen voller älterer Brüder sind. Und warum denken sie das? Weil Kirchen und Gemeinden oft voller Menschen sind, die wie ältere Brüder sind. Und ich denke, jeder von uns hat so einen älteren Bruder in sich. Ich auch. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass die Nachfolge von Jesus und die eines älteren Bruders unfassbar weit auseinander liegt. Sie können sich zwar sehr ähnlich aussehen, aber sie stehen sich gegenüber. Äußerlich scheint der ältere Bruder alle Arten von Fehlverhalten zu vermeiden, alle Regeln zu befolgen. Er hat viel Bibelwissen, er betet jeden Tag, er scheint sehr fromm zu sein. Aber, und das ist der Haken, der ältere Bruder kennt keine Gnade. Ältere Brüder sind voller Verurteilung, aber die Nachfolger Jesu leben aus Gnade. Die Wahrheit für mich ist, ich brauche Gnade. Nicht nur dann, wenn ich Jesus nachfolgen will. Ich brauche diese Gnade jeden Moment in meinem Leben. Denn wenn wir nicht aus Gnade leben, kommen diese Gedanken, oh, was bin ich nur für ein guter Mensch? Warum sind die anderen nicht so wie ich? Warum haben sie so komische Sichtweisen? Warum haben sie nicht die richtigen Worte? Warum leben sie nicht den Lebensstil, den ich auch lebe? Warum haben sie nicht die richtigen Gedanken? Ohne Gnade bin ich verloren, obwohl ich denke, ich wäre zu Hause. Ohne Gnade verschließe ich die Türen, obwohl ich denke, ich hätte sie weit offen. Und so sitzt man vielleicht an der Eingangstreppe des Hauses und genießt es, Richter und Ankläger zu sein über andere, die nicht so sind wie ich. Vielleicht klatscht und tratscht man und man weiß es gar nicht. Seht, dieser ältere Bruder hatte keine Ahnung, in welchem geistlichen Zustand er sich dort gerade befand. Der jüngere Bruder wusste, dass er verloren war. Er wusste, dass er Gnade brauchte. Er wusste, dass er zurück zum Vater kommen musste. Der ältere Bruder, der weiß es nicht. Er weiß nicht, dass er derjenige ist, der diese Gnade braucht. Daher all dieser Stolz und all diese Freudlosigkeit. Und so kommt der Vater zu seinem Sohn und fleht ihn an, dass er doch mit ins Haus kommt. Und auch dieses Verhalten vom Vater ist sehr überraschend. Normalerweise müsste der Vater nämlich sehr wütend sein. Normalerweise würde er seinen Sohn enterben. Er würde ihn entehren und verstoßen, wenn er so ein Verhalten an den Tag legt. Aber dieser Vater macht es nicht. Er geht hinaus. Er bettelt seinen Sohn an wie ein Diener. Er bettelt wie jemand ohne Macht. Kein Vater hätte damals so etwas getan. Und diese Geschichte schockierte die Zuhörer. Vers 31. Kind, sagte der Vater zu ihm. Sein sehr zärtliches und sehr liebevolles Wort, was hier steht im Griechischen, das Jesus hier nutzt, es bedeutet so viel wie mein liebes Kind. Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört doch auch dir. Vor den Augen des ganzen Dorfes und der Augen der ganzen Welt steht ein Vater, der den Schmerz und die Scham und die Demütigung eines trotzigen Sohnes auf sich nimmt. Das ist ein kleiner Hinweis auf das Kreuz. Der Vater zahlt einen enormen Preis, um seinen verlorenen, blinden, selbstgerechten und wütenden Sohn Gnade zu erweisen. Er sagt, mein Sohn, ist es dir nicht klar, dass ein Leben mit mir in meinem Haus, in meiner Liebe, das größte Geschenk ist, das ich dir geben kann? Wir können gemeinsam durch das Leben laufen, wir können gemeinsam den Herausforderungen begegnen. Was ich dir anbieten kann, ist nicht das Land, nicht das Haus, nicht das Geld, nicht die Kleidung, nicht der Ring oder das Kalb. Es ist die Gemeinschaft mit mir. Ich bin es. Wenn dir das nicht reicht, dann werden dir alle Partys dieser Welt, aller Besitz dich nicht zufriedenstellen können. Und jedes Mal, wenn dein Bruder im Rampenlicht steht oder jedes Mal, wenn jemand anderes gefeiert wird, jedes Mal, wenn jemand anderes etwas bekommt, was du auch gerne hättest, wirst du keine Freude, sondern Bitterkeit und Groll empfinden. Seht, dieser Vater ist unendlich gnädig, aber er ist auch unendlich stur. Er wird sich nicht entschuldigen. Er wird auch die Party nicht beenden. Und diese Macht gesteht er auch seinem älteren Sohn nicht zu. Der Vater wird weiter feiern, aber auch weiter flehen und alles tun, um den älteren Bruder zu bewegen, seine Türen doch zu öffnen. Denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Dieser Bruder von dir. Es ist dein Bruder, du gehörst noch immer zur Familie, es ist nicht zu spät. Du kannst immer noch als mein geliebter Sohn leben, du kannst immer noch als jubelnder älterer Sohn zur Party kommen. Öffne deine Türen. Jetzt, wo ich einen Sohn wieder habe, möchte ich nicht den nächsten verlieren. Und dann herrscht Stille. Der Vater blickt seinen älteren Sohn in die Augen und was sieht er? Wut oder Verwirrung? Trauer oder Trotz? Nun zurück zu den Zuhörern von Jesus. Vielleicht standen sie schweigend dort und hörten diese außergewöhnliche Geschichte. Alle warteten gespannt darauf, was als nächstes passieren wird. Vielleicht freuten sich einige Zuhörer von Jesus und sagten, ich dachte, Gott würde sich von mir abwenden. Ich bin dieses verlorene Schaf, ich bin diese verlorene Münze, ich war wie dieser verlorene Junge und jetzt darf ich wieder nach Hause kommen. Der Vater hat offene Türen für mich. Und dann gab es doch die anderen, die ihm zuhörten. Die Frommen, die Pharisäer. Sie ärgern sich über die Worte von Jesus. Ihre Gesichter waren starr, ihre Augen aufgerissen vor Zorn, ihre Türen waren verschlossen. Und jetzt warten alle darauf, was als nächstes passiert. Was wird der ältere Sohn tun? Wie wird er antworten? Wie endet die Geschichte? Nun, wir wissen es nicht, denn es folgt das Kapitel 16 und Jesus spricht dort zu einem anderen Publikum. Er beendet seine Geschichte nicht. Und die große Frage ist, warum lässt Jesus das Ende offen? Warum erzählt er diese Geschichte nicht zu Ende? Nun, ich denke, es liegt sicherlich nicht daran, dass Jesus kein gutes Ende eingefallen wäre, sondern es liegt daran, dass das Ende von jemand anderem geschrieben werden muss. Jeder, der Jesus zuhörte, muss selbst entscheiden, wie diese Geschichte endet. Denn es geht bei dieser Geschichte um dich und um mich. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wendet sich der ältere Bruder von seinem Vater ab, er kehrt aufs Feld zurück, arbeitet mit Kälte und Bitterkeit, geht nie wieder in das Haus seines Vaters, er macht seine Arbeit, er befolgt alle Gebote, geht aber nie zurück, er kann nicht lieben, weil seine Türen verschlossen sind. Und so beginnt er, seinen Bruder zu hassen. Der Geist des Stolzes und der Überlegenheit, der Wut und der Klage wird jedes Jahr ein bisschen stärker und jedes Jahr ein bisschen dunkler. Oder die zweite Möglichkeit, die endet so. Der ältere Bruder fällt vor seinem Vater auf die Knie, denn sein hartes Herz ist gebrochen und er bittet um Vergebung. Und der Vater nimmt seinen Sohn in die Arme und geht mit ihm ins Haus. Und als der ältere Sohn seinen Bruder sieht, breitet sich Freude aus. Freude darüber, dass sein jüngerer Bruder heimgefunden hat. Und er feiert mit und er lacht und er singt lauter und er tanzt schneller und er freut sich mehr als alle anderen in diesem Raum. Und diese Feier, die dauert bis heute. Also wie würdest du diese Geschichte zu Ende schreiben? Amen. Himmlischer Vater, du hast uns heute Morgen eingenommen in diese Geschichte, die uns vielleicht auch ein bisschen herausfordert und fragt, wer von diesen beiden bin ich? Du kennst unsere Herzen, du weißt, wie subtil Sünde sein kann, wie blind wir selbst sein können. Wir brauchen deine Hilfe, um das zu erkennen. Und so möchte ich beten, dass du uns hilfst, dass wir diesen älteren Bruder auch in uns erkennen. Hilf uns immer wieder, den Weg nach Hause zu finden und offene Türen für Menschen zu haben, die vielleicht anders sind als wir, die sich anders verhalten, anders denken, anders leben. Ich möchte dir Danke sagen, dass du uns herausforderst, in dieser Welt ein Leben zu leben mit dir und gemeinsam durch das Leben zu gehen. Und so möchte ich beten, dass wir dich in der kommenden Woche erleben und erfahren dürfen. Ich möchte bitten, dass du uns begleitest auf unseren Wegen und uns Bewahrung schenkst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.